Ö1 Sommerfahrplan.
Ö1 Kunstsonntag. Radiokunst, Kunstradio.
Jahre Kunstradio und 55 Jahre Österreich 1. Anlass für uns, heute zurückzublicken auf Projekte des Kunstradios der 1980er und 1990er Jahre, als das Radio von Künstlern und Künstlerinnen als ein Medium zur Vernetzung verwendet wurde, nebst anderen Telekommunikationstechnologien und freilich dann auch dem Internet. Wir bringen Auszüge aus Sendungen, in denen wir die Geschichte der wegweisenden vernetzten Projekte aufarbeiten, in der ersten halben Stunde ein von mir, Anna Socik, 2012 gestaltetes Feature über die Anfänge der vernetzten Kunst. Hören Sie eingangs einige Statements von Kunstradio-Protagonisten über das Wesen vernetzter Projekte. Zunächst ist das Heidi Grundmann, Radiojournalistin und Gründerin dieser Sendung. Seit den 1970er Jahren hat Grundmann zahlreiche Projekte begleitet, kuratiert und mitorganisiert. Dann ist Robert Adrian zu hören, ein Pionier der Telekommunikationskunst, einer Frühform vernetzter Kunstprojekte. Und schließlich noch Andres Bossart und Norbert Matt, beide Künstler, die seit den 1990er Jahren an unterschiedlichen Netzwerkprojekten teilgenommen und diese initiiert haben.
Das ist natürlich das Wesen von vernetzten Projekten, dass man da etwas entlässt in das Netzwerk und man weiß nicht, was damit passiert. Und das ist ja genau das, was heute auch so diskutiert wird, auch gerade von den Literaten. In Bezug auf Google-Bücher zum Beispiel und so weiter. Es ist alles dasselbe Problem und das hat sich aber damals eben in diesen Projekten ganz deutlich gezeigt. Und das ganze Problem war auch, das dann also den Verwertungsgesellschaften zu melden, was da eigentlich alles gesendet wurde. Ein Albtraum natürlich. Ne? Der Werkbegriff war zur Disposition gestellt. Und der Autorenbegriff auch, denn man hat ja oft dann gar nicht mehr gewusst, von wem was kommt, weil das ist ja dann schon nur noch in Ausschnitten dahergekommen oder schon wieder als Teil von einem Remix und so weiter und so fort.
Wenn man arbeitet mit Kommunikationsmedien, das heißt, du baust einen Raum zwischen zwei Plätzen und in der Mitte dann Künstler treffen und tauschen dann Ideen aus oder was immer. Aber was passiert ist denn skulpturell, insoweit das es mit Raum zu tun hat? Das ist ein bildhauerisches Problem oder skulpturelles Problem. Und in diesem Richtung habe ich gearbeitet, weil ich bin bildender Künstler. Und so Kompositionen, die sind interessiert mich nicht.
Das Tolle ist, dass es ja nicht mehr ein Netz ist, das einer alleine als Instrument versteht, sondern es sind mehrere Knoten. Und es ist eigentlich eine Utopie, dass wir als Menschen in solchem Radionetzwerk gemeinsam agieren können. Das ist noch mehr als sich verstehen, das ist noch mehr als Musik machen, einfach die gleichen Klänge hören, das ist reden, Musik spielen und zusammen denken gleichzeitig.
Das Internet war ein neuer Raum, der sich so fast explosionsartig geöffnet hat. Also ein Raum, der sehr stark gewachsen ist, fast exponentiell gewachsen ist. Man hat sich da gedacht, wenn ich jetzt eine Website mache, dann kann sich das 1 Million Leute anschauen und im nächsten Jahr vielleicht 2 Millionen und dann 10 Millionen. Und hat sich gefühlt, als könne man jetzt ohne Zwischenstufe Menschen direkt erreichen.
Norbert Matt erzählt, er habe sich vom World Wide Web, als es in den 1990er Jahren aufgekommen ist, Unmittelbarkeit und Zugänglichkeit für den nicht nur künstlerischen Austausch erhofft. Diese Vorstellung von einem Raum, in den sich jeder, ungeachtet von Status und Aufenthaltsort, einklinken kann, liegt auch der Kommunikationskunst der 1970er Jahre zugrunde. Ausgehend von der Mail Art, die das Postsystem als tragendes Netzwerk und Raum nutzte, begannen Künstlerinnen und Künstler, sich anderer Systeme zu bedienen. Das Repertoire an Möglichkeiten erfuhr mit der technologischen Entwicklung ständige Erweiterungen. Zum Telefon kamen Fax, Bildübertragungen und Vorformen von E-Mails und Chats hinzu. Robert Adrian erläutert seinen Netzbegriff mit einem Verweis auf zeitgenössische Technologien.
Diesen ganzen Netzwerk, das wir hier verwenden, sind eigentlich mit dem Stromnetz verbunden. Weil ohne Strom geht gar nichts. Das heißt, der Grundnetzwerk ist Strom. Aber der Kommunikationsnetz ist Post. Und einfach diesen Übertragungssystem, das wir verwenden haben, war Telefon. Und das heißt, wenn man angefangen hat, diesen neuen Systeme, Faxmaschinen, Computersysteme und so weiter an den Telefon zu schließen, plötzlich sieht man das Telefon wieder zuerst mal. Es ist verschwunden gewesen. Es war so allwesend, dass man das Telefon gar nicht merkt. Und plötzlich kommt dann Bilder aus dem Telefon und so weiter. Und plötzlich ist das Telefon, das ganze Telefonnetz ist plötzlich sichtbar, brauchbar und präsent. Und ich meine, aus das kommt dann das ganze Netz, die ganze Kommunikation, das ganze Internet und so weiter. Ist ein Telefonsystem an sich. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo das Telefonnetz verwandelt sich in mit Radio zusammen und so weiter. Und das wird jetzt, ja, komplizierter. Ein programmiertes Medium, aber die versuchen einfach das Internet als quasi Broadcast-Medium zu verwenden. Obwohl es prinzipiell wie ein Telefon ist, es ein Kommunikationsmedium ist. Und so weiter. Es ist immer in Flux. Kompliziert.
Robert Adrian hat den elektronischen Raum immer als skulpturalen Raum begriffen.
Sobald es eine Telefon-Connection gemacht ist, dann hat man einen Raum. Und was in diesem Raum passiert, ist dann die Kunst an sich. Und am beiden Ende hat man nur dann quasi Dokumentation von diesen Dingen. Aber das Raum ist geschaffen mit den Connection. Und wenn die Maschinen ausgeschaltet sind, ist der Raum weg. Das heißt, es gibt wirklich eine Kommunikationsskulptur sozusagen.
Robert Adrian stammt aus Kanada und lebt seit Anfang der 1970er Jahre in Wien. Bei einem Media Art Event traf er 1978 auf den Künstler Bill Bartlett, ebenfalls Kanadier, der in der Provinz British Columbia einen Artist-Run Space leitete. Bartlett arbeitete von dort aus an sogenannten Telekommunikationsprojekten. Es ging ihm dabei vor allem darum, Alternativen zu den Kommunikations-, Produktions- und Distributionskanälen des etablierten Kunstbetriebs zu schaffen. Bartlett war es gelungen, die Timesharing-Firma IP Sharp für Telekommunikationskunstprojekte zu gewinnen. Das hieß, dass interessierte Menschen, nicht nur Künstlerinnen und Künstler, in jenen Städten rund um die Welt, in denen IP Sharp-Büros unterhalten wurden, via Telefon zum Ortstarif Zugang zu einem internationalen Computernetzwerk mit einem Zentralcomputer in Toronto finden konnten. IP Sharp war eigentlich wie E-Mail und man konnte sogar mit der Conference-Funktion chatten. Der Vorteil vom IP-Sharp-System war, erzählt Heidi Grundmann, dass die Benutzung für Künstler erschwinglich war.
Für Künstler war es ganz wichtig, dass das billig war, weil Zugang zu Satelliten hat man nur höchst selten gefunden. Und da gibt es zwar einige sehr schöne Projekte der Satellitenkunst, aber der Zugang war also schwierig, selbst in Nordamerika, weil er auch viel teurer war als einfach via Telefon zu kommunizieren.
1979 veranstaltete Bill Bartlett das Projekt Interplay. Mit den Künstlern Robert Adrian und Richard Griesche als Beteiligter in Österreich war es das erste international vernetzte Kommunikationsprojekt, an dem auch Künstler von Europa aus teilnahmen. Adrian und Griesche kommunizierten vom IP-Sharp-Büro in Wien mit Künstlern an anderen Orten, die IP-Sharp-Niederlassungen hatten, in Canberra, Edmonton, Houston, New York, Toronto, Sydney und Vancouver. Unterdessen saß Heidi Grundmann gemeinsam mit dem Leiter des Wiener Büros von IP-Sharp im ORF-Studio, von wo aus Interplay live im Radio gesendet wurde. Damals in der Vorläufersendung des Kunstradios, in Heidi Grundmanns Sendung Kunst heute. Rückblickend meint sie, dass die Live-Sendung für die Hörerinnen und Hörer ein einziges Rätsel gewesen sein muss.
Man hat ja immer wieder nur das Rattern von dem Printer gehört und dann halt ist vorgelesen worden, dass der schreibt Hallo, wir haben noch keine Verbindung oder so irgendwie.
An dieser Stelle wäre es angebracht, einen Ausschnitt aus der Live-Übertragung zu spielen. Jedoch müssen wir Sie enttäuschen, es gibt keinen.
Leider ist die Sendung nicht mehr da. Denn bei mir, das war eine Live-Sendung. Die Lisbeth Böhm hätte kommen sollen auch. Und die war dann krank oder was. Auf jeden Fall ist dann dadurch ist es alles was noch hektischer, als es sonst schon gewesen wäre. Und da hat niemand den Knopf gedrückt und den Mitschnitt gemacht. Das ist nicht die einzige Live-Geschichte, die nicht dokumentiert ist, weil es so ein Stress war, weil ja immer viel zu wenig Leute waren und viel zu wenig Mittel, wo dann einfach im Eifer des Gefechtes dann vergessen wurde, den Knopf zu drücken.
1979, als Interplay stattfand, war auch das Jahr, in dem einige wichtige internationale Künstler nach Österreich kamen, um an der Ausstellung Audio Scene 79 teilzunehmen, in deren Rahmen auch ein Symposium und Performances stattfanden. Mit dabei war auch der kanadische Künstler Hank Bull, der sich nach der Mail Art dem Radio als Raum und Medium seiner Kunst zugewandt hatte. In seinem Vortrag bei der Audio Scene 79 erklärte Hank Bull, dass Radio, wie jede sogenannte Intermedia Art, die Kunstwelt, die normalerweise zwischen dem Künstler und dem Publikum vermittelt, umgeht. Die internationale Kommunikation zwischen Künstlern sei ein wichtiges Netzwerk, meinte er. Zurück in Vancouver begann Hank Bull, mit Wiener Künstlern wie Robert Adrian zu kommunizieren.
And that's when we realized there was this connection between Vancouver and Vienna. Partly because both cities are at the end of the line. In those days, Vienna was the end of Europe before the Iron Curtain. And Vancouver was at the end of Canada. So, for example, when Americans would go to Europe, they would always go to Paris and to London, maybe Berlin. But Vienna was far. It was only a few artists who got as far as Vienna. And the same, when Europeans would come to Canada, they would go to New York, Montreal, Toronto, but then they realize to go to Vancouver, it's 6,000 kilometers more. It's like going to Vladivostok, you know, so it was very few artists who came here. So we always felt a little bit far away, and it was nice to be at, you know, in a sense, one end of the network to the other end of the network. And we had a friendship. So then it turned out that the exchanges were happening quite frequently. So we developed this idea of a sort of virtual city, a city of the imagination or a city in the ether, a city in the air, somewhere between Vancouver and Vienna, and that became a kind of motif.
Bull hatte die Idee zu Vancouver, einer virtuellen Stadt im elektronischen Raum zwischen Wien und Vancouver. Unter dem Label Vancouver fanden in den 1980er Jahren einige Telekommunikationsprojekte statt, und noch heute wird die Vancouver-Verbindung etwa im Rahmen der jährlichen Arts Birthday-Feiern aufrechterhalten. Gemeinsam mit dem Wiener Büro von IP Sharp entwickelte Robert Adrian, einer der Protagonisten von Vancouver, im Anschluss an Interplay ein einfaches Kunstaustauschprogramm mit dem Namen Artex. Das steht für Artists Electronic Exchange Network.
Nach diesen ersten Erfahrungen war ich total begeistert. Und das war so interessant, weil Kommunikation so außer Post, Mailart und so weiter, hat man sehr wenig Kontakte mit Künstlern außer europäischem Feld, oder die Amerikaner waren so angeschlossen, Reisen war damals auch sehr teuer. Telefonkosten waren sehr, sehr hoch. Und dieses System scheint wirklich eine Möglichkeit, ein Netzwerk aufzubauen über die IP-Sharp-Systeme. Mein Partner in diesem Fall war Bill Bartlett in Vancouver. Und Bill und ich haben angefangen, dann einen einfachen System zu bauen und versucht dann, die IP-Sharp das zu überreden, dass die das machen. Und eigentlich glücklicherweise in Wien war eine Manager von der IP-Sharp-Firma und der hat sich interessiert. Das war Gottfried Bach heißt er. Und zu dritt haben wir das quasi ein neues Programm entwickelt, sagen wir. Das hat angefangen als Artbox, das heißt von dem Mailbox-Programm, wir haben es Artbox genannt. Und das war dann, die ersten Tests haben wir gemacht Ende 1979, so Anfang 1980. Es ist durch verschiedene Versionen gegangen. Im Ende war das dann Artex genannt, Artist Exchange Network. Und es hat ungefähr 30 bis 40 Teilnehmer, das heißt über die ganze Welt verstreut. Wo immer ein IP-Sharp-Büro war, war das möglich, Konstanz zu schließen. Und diesen Projekt war, diesen Mailbox-System war nicht nur für Organisationen und für das Network-Aufbau und Pflegung, sondern auch als Medium benutzt.
Einfach in der Handhabung und günstig im Betrieb ermöglichte Artex neue Produktionsformen. Eine verteilte Autorenschaft konnte dauerhaft den experimentellen Artex-Raum für künstlerische Praktiken nutzen. Mitglieder der Artex-Community organisierten im Laufe der 1980er Jahre internationale Telekommunikations-Events, die Entwicklungen der 1990er Jahre vorwegnahmen. 1982 verwirklichte Robert Adrian mit Hilfe des Artex-Netzwerks im Rahmen der Ars Electronica das Projekt Die Welt in 24 Stunden für Telefax, Slowscan-TV und Computer. Dieses Projekt, ein Teil der virtuellen Stadt Vancouver, verband Künstler und Künstlerinnen in 15 Städten auf drei Kontinenten 24 Stunden lang miteinander. Jede Station wurde von Linz aus angerufen, und zwar immer um 12 Uhr Ortszeit, der Mittagssonne um die Welt folgend, und eingeladen, Arbeiten, Improvisationen und Statements in den jeweils verfügbaren Medien auszutauschen. Die meisten Stationen verwendeten mehr als ein Medium, manche setzten alle Medien simultan ein. Gemeinsam mit Helmut Mark, Jelko Wiener, Karl Kubacek und Gerhard Taschler gründete Robert Adrian 1983 die Gruppe Blix. Das erste einer Reihe von gemeinsamen Projekten war die Telefonmusik, organisiert 1983 zwischen Wien, Berlin und Budapest. Telefonmusik war ein Versuch, das Telefon, das damals am einfachsten einsetzbare elektronische Kommunikationsinstrument, dazu zu verwenden, einen gemeinsamen Raum für Künstler zu schaffen, der die ideologischen Barrieren, die Europa trennten, aufheben sollte. Ein Raum zwischen dem westlichen Wien, dem geteilten Berlin und Budapest im sogenannten Ostblock.
In Osteuropa damals war es nicht so einfach. Mit Telefon war es keine Kommunikation, kein Problem. Es ist nur, dass wir das zahlen könnten. Das heißt, wir haben ein Budget von der Kulturservice, haben drei Telefone und haben gleichzeitig alle drei. Und dann können wir alle drei miteinander verbinden und einfach das zusammenschließen mit unserer Telefontechniker, dass es in den Mischpult kommt. Das war ziemlich kompliziert und organisatorisch sehr anstrengend.
Die Telefonmusik der Gruppe Blix zwischen Berlin, Wien und Budapest 1983. Im gleichen Jahr fanden noch andere Telefonmusiken statt, zum Beispiel zwischen Wien und Vancouver, benannt Vancouver 4. Als neue Technologie kam hier noch Slowscan-Television hinzu, eine Form der Bildübertragung über die Telefonleitung.
Es war eine Art von Bildtelefon. Das hat man also das Bild zuerst digitalisiert und dann auf Soundkassette, Audiokassette gespielt. Und dann am anderen Ende wurden diese Daten dann wieder dekodiert und wieder zum Bild. Dazu gab es ein eigenes oder gibt es immer noch ein eigenes Gerät, dass er von einer Firma Robot, also ich weiß gar nicht, ob das Gerät Robot heißt oder die, eben die Firma. Und dieses Gerät war eigentlich in Österreich von der Post nicht genehmigt. In Kanada war es aber sehr wohl genehmigt, denn es war sogar, glaube ich, zunächst eine kanadische Entwicklung und war eigentlich für Amateurfunker gedacht. Also die österreichische Post war da also sehr streng, wie sie auch zum Beispiel mit Piratenradio sehr streng war. Aber trotzdem also ist also auf diplomatischem Wege aus New York so ein Robot hier in Wien angelangt.
Erzählt Heidi Grundmann. Das Projekt Vancouver 4 wurde von Robert Adrian initiiert, der in Vancouver Artist in Residence der Organisation Western Front war. Hank Bull, Künstler und Mitbetreiber der Western Front, lud Künstlerinnen und Künstler ein, in Vancouver Performances zu machen und Konzerte zu spielen. Darunter Gerald Jupiter Larsen und Mona Hatoum. In Wien hatten sich unter der Leitung von Helmut Mark zur gleichen Zeit Künstler wie Heimo Zobernick, Markus Geiger, Max Dühlmann und Richard Fleißner, die als Hallofern auftraten, vor Publikum versammelt. Hören Sie einen Mitschnitt.
Was?
Ja.
So, wir senden jetzt?
Ja.
Okay.
Und wer kommt jetzt? Was ist das?
Das sind Hallofern.
Hallofern, okay.
15 Minuten.
Gut, okay. Can you hear me?
Hello?
Yeah, kannst du mich hören?
Ja, sehr gut.
Okay. Ja, das ist gut durchgekommen.
Ja, toll.
Bist du jetzt fertig mit der Senden?
Ja.
Okay.
Anders als ähnliche Projekte ist dieser künstlerische Austausch zwischen Wien und Vancouver im Jahr 1983 in einem von der Western Front produzierten Video gut dokumentiert. In einem aktuellen Interview, das wir für diese Sendung geführt haben, kommentiert Robert Adrian die telematische Veranstaltung bei laufendem Video.
Ich war dann in Vancouver und die Partners waren in Wien. Das war die Gruppe, wo ich der Hauptgruppe zugehört. Die Blix-Gruppe hat das in Wien gemacht mit Helmut Mark und Angelko Wiener und Lehrling und so weiter haben das technisch betreut in Wien. Das heißt, in Wien, das war am Abend, in Vancouver war das Vormittag. Also wir haben so ein Brunch gehabt und die haben eine Party gehabt am Sonntagabend in Wien.
Abwechselnd gab es Performances in Wien und Vancouver, die über Videomonitore an beiden Orten gesehen und gehört wurden.
Das war 1983. Ich meine, das war ein Versuch, einen Fernsehsendung zu machen mit Telefon. Und das man weg vom Satelliten und riesen aufwendige Sachen. Das heißt, man sagt, okay, wir können das als Künstler selber machen. Man braucht nur so ein bisschen Unterstützung und technische Know-how und wir machen irgendwie wir bringen das den Inhalt zueinander. Ja? Das heißt, das war dann hierhin zurückgespielt. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich das irgendwie zusammengebaut haben. Das war dann so irgendwie von einem Traum von mir, dass man wirklich mit mehreren Telefonleitungen gleichzeitig könnte man ein Verschiedenes machen.
Chip Radio war ein telematisches Live-Simultankonzert, das 1992 zwischen den ORF-Landesstudios Tirol, Salzburg und Vorarlberg sowie im ORF-Kunstradio stattgefunden hat. Im Jahr darauf folgte die Fortsetzung, erweitert um eine mediale Ebene, das Fernsehen.
Wir ersuchen die Zuhörer und Zuschauer, alle ihre Fernseh- und Radiogeräte gleichzeitig einzuschalten, die Lautsprecher auf ungewohnte Weise aufzustellen, Fenster und Türen zu öffnen, mit den Nachbarn zusammenzuarbeiten und ein ganzes Haus zu beschallen.
Wie Chip Radio war auch Real Time eine Live-Kollektivkomposition mehrerer Künstlerinnen und Künstler, die in den nun auch über das Fernsehen vernetzten ORF-Landesstudios Innsbruck, Linz und Graz gemeinsam spielten. Für die Visualisierung der Interaktionsprozesse zwischen den Akteuren wurden eigene Körperinterfaces und Roboter entwickelt und gebaut. Real Time produzierte 2 Live-Sendungen, die parallel in Radio und Fernsehen ausgestrahlt wurden. Realtime im Radio war aber nicht die Stereo-Version des Fernsehtons und Realtime am Fernsehmonitor nicht einfach das Bild zum Ton, sondern die beiden normalerweise getrennten Senderäume des Fernsehens und des Radios bildeten einen gemeinsamen vernetzten Raum für das Konzert.
Ja, das haben sich die Künstler sehr genau überlegt. Das ist ganz genau, da hat es immer Treffen gegeben. Es war auch schon eine internationale Gruppe von Künstlern und die haben sich immer wieder getroffen und haben dort die Details dann diskutiert und bis hin zu ihrer Bekleidung fürs Fernsehen wurde das alles ganz genau entwickelt. Simultan mit dem Radio und es war in jedem der 3 Studios, Landesstudios, eben wie dem Foyer, waren Performances. für ein lokales Publikum vor Ort. Das war auch bei Cheap Radio so. Und dann hat es natürlich eine eigene Bildregie gegeben. Da wurde auch das Bild dann im Fernsehen zum Teil so überlagert von, oder es war geteilter Bildschirm. Und der Sound war vom Andres Bosshardt für alle, der hat den Sound aus allen drei Landesstudios räumlich gemixt. Auch schon bei Cheap Radio hat er das sehr schön gemacht. Also wirklich in den Räumen der Performance war räumlicher Sound und dann war ein räumlicher Sound auch für die Massenmedien. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert, muss man sagen.
Die eigentliche Bühne von Realtime war der telematische Raum der Kommunikations- und Sendemedien. Der Künstler Andres Bosshardt meint, es war eine eigene, neue Art der Kommunikation. Folgendes sagte er vor der Radiosendung 1993.
Es ist eine Kommunikation, die mit einem emotionellen Gefühl zu tun hat, mit jemandem verbunden zu sein, der weit weg ist. Es ist etwas ganz Entscheidendes, ob der im Studio nebendran ist, wo ich schnell, wenn ich eine Pause mache, mit ihm einen Kaffee trinke, oder ob der sehr viel weiter weg ist. Es ist, für mich ist es ein sehr feines Gefühl von Präsenz, von Aufmerksamkeit, das weiträumig über die ganze Erde verteilt ist. Und es entsteht dadurch ein Gespür für größere räumliche Zusammenhänge direkt in meinem jetzigen körperlichen Zustand hier.
Ich glaube, das ist auch heute noch für viele nicht ganz einfach, das zu verstehen. Das Interessante ist, dass es immer Künstler gegeben hat, die das verstanden haben, die in ganz anderen Räumen gedacht haben. Also das ist mir ganz deutlich geworden. Ich habe das schon gesehen, eben wirklich bei den frühen Telekommunikationsprojekten. Da haben auch nicht alle Teilnehmer das gleiche Bild im Kopf gehabt. Aber es hat immer Künstler gegeben, die also einen unglaublich großen und komplexen Raum im Kopf gehabt haben und nicht fixiert waren auf ihren eigenen Raum.
Sagt die Kunstradio-Gründerin Heidi Grundmann über die frühen vernetzten Projekte am Ende eines langen Ausschnitts aus einer Sendung, die ich 2012 produziert habe. Damals war der Anlass das 25-jährige Bestehen des Kunstradios und heuer feiern wir 35 Jahre. Die Geschichten, die wir in der heutigen Sendung bisher hörend betrachtet haben, handeln von Vernetzungsstrukturen, die Künstler teilweise mitentwickelten, und von Technologien, die sie sich aneigneten, um miteinander ortsungebunden zu kommunizieren. Und das, bevor das Internet aufkam und Vernetzung völlig neu definiert wurde. Das Kunstradio hat in seiner Geschichte immer wieder mit Partnern zusammengearbeitet, um Radiokunstprojekte zu realisieren. An vorderster Stelle ist da das Ars Electronica Festival zu nennen. Dieser Kooperation hat meine Kollegin Elisabeth Zimmermann 2019 eine ausführliche Sendung gewidmet, aus der Sie nun einen Ausschnitt hören. Geleitet wird die Ars Electronica seit 1995 vom Medienkünstler Gerfried Stocker, der über die frühen vernetzten Projekte mit dem Kunstradio sagt:
Es war was ganz was anderes als nur das Ausprobieren von Technologie. Es war wirklich das Ausloten der sozialen Dimension. Und eben das Politische an dieser Arbeit war ja auch das Besetzen, wenn man das so nennen kann, dieses technologischen Raums. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr wirklich so nachzuvollziehen. Wir reden damals von einer Zeit, in der in nahezu ganz Europa Medienmonopole geherrscht haben, private Medien eigentlich mehr oder weniger nicht existent waren. In Österreich hat es bis in die späten 90er Jahre gedauert, bis überhaupt Rundfunk privatisiert wurde. In einer Zeit, wie das damals war, ist sozusagen die Ermächtigung, das an sich Reißen auch dieser technologischen Netzwerke, um Kommunikation eigenverantwortlich, selbstbestimmt betreiben zu können. Eminent politische Arbeit. Heute ist die Möglichkeit, Kommunikation selbst zu betreiben, so selbstverständlich geworden, dass wir eigentlich völlig darauf vergessen haben, die dahinterliegenden Machtstrukturen, die kommerziellen wie die politischen, auch mitzudenken. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Arbeit von damals reinbringen in die Gegenwart, dann können wir damit auch schon einen entscheidenden Push auch geben, um dieses Nachdenken über die dahinterliegenden Strukturen unserer aktuellen telekommunikativen, sagen wir nicht mehr, sondern wir reden heute von Social Media und so weiter, ne? Um diese Welt auch sozusagen zu hinterfragen und vor allem die Strukturen dahinter zu sehen und zu hinterfragen.
Die kulturellen Auswirkungen der Digitalisierung sind gravierender und umfassender, als sich die kühnsten Visionäre und Theoretikerinnen der 1980er und 90er Jahre gedacht hätten. Der Übergang von einer technologischen Revolution zu einer kulturellen und gesellschaftlichen ging rasend schnell, so Gerfried Stocker.
Aufgrund dieser massiven Auswirkungen müssen wir einfach besser und intensiver uns mit der Basis, mit dem Beginn auch dieser Entwicklung auseinandersetzen, der Entwicklung eben, dass wir begonnen haben, den digitalen Raum zu einem sozialen Raum zu machen. Dieser Übergang von einer technologischen Revolution zu einer kulturellen und gesellschaftlichen, der ist so schnell gegangen, trotz vieler guter, großartiger Ansätze aus der Kunsttheorie, aus der Soziologie von Philosophinnen und Philosophen und natürlich vieler künstlerischer Experimente, ist er eigentlich weitgehend unreflektiert vor sich gegangen. Jetzt finden wir uns mitten in dieser Misere drinnen und müssen sozusagen re-engineeren. Wir müssen an die Wurzeln auch zurückgehen und noch einmal versuchen zu verstehen, was war eigentlich auch sozusagen das Faszinierende, was war die große Herausforderung an dieser Idee, eine technische Infrastruktur zu einer sozialen Infrastruktur, zu einem sozialen Raum zu machen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ja die künstlerische Arbeit dieser frühen 80er Jahre insbesondere wirklich ganz phänomenale Pionierarbeit geleistet hat, weil sie lange bevor wir überhaupt Kategorien dafür hatten, schon begonnen haben, eigentlich diesen ganz entscheidenden Paradigmenwechsel nicht nur sozusagen zu antizipieren, sondern selbst zu vollziehen. Und Künstlerinnen und Künstler, die damals hergegangen sind und nicht die neuen technischen Möglichkeiten dahingehend ausprobiert haben, wie sie damit ihre Kunst, die sie bisher gemacht haben, weitermachen können, sondern die sie sozusagen an eine Frontlinie begeben haben und gesagt haben, eigentlich ist es viel wichtiger, die soziale Dimension dieser neuen Medien, der digitalen Vernetzung, der globalen Realität der digitalen Vernetzung, die soziale Dimension zu explorieren, darüber sozusagen Dinge in Erfahrung zu bringen. Das ist eigentlich nicht nur eine künstlerische Pionierleistung, sondern das ist auch eine ganz eminent gesellschaftspolitische. Also das ist, glaube ich, wirklich einer der wesentlichen Gründe, wieso es so notwendig ist, sich das nochmal anzuschauen. Ich glaube, gerade jetzt bei 40 Jahren Ars Electronica, weil es einfach wirklich unter Beweis stellt, welche Visionärskraft künstlerische Arbeit in den neuen Technologien, in den neuen Medien immer hatte.
Ein Projekt, das sich sehr früh mit Telekommunikation und Vernetzung auseinandersetzte, war die Welt in 24 Stunden. Initiiert wurde es von dem kanadischen bildenden Künstler und Kunstradio-Wegbegleiter Robert Adrian X. Es fand während des Ars Electronica Festivals 1982 statt. Die Welt in 24 Stunden verband Künstler und Künstlerinnen in 15 Städten auf 3 Kontinenten, unter anderem in Frankfurt, Amsterdam, Wien, Pittsburgh, Toronto, San Francisco, Honolulu, Tokio, Sydney, Istanbul und Florenz von 12 Uhr mittags des 27. September bis 12 Uhr mittags des 28. September 1982 miteinander. Die Idee war, leicht zugängliche Telekommunikationsmedien für einen künstlerischen Austausch zu verwenden. Konkret das internationale Telefonsystem. Die Grundidee von Die Welt in 24 Stunden von Robert Adrian, von vielen auch Bob genannt, war Ausgangsbasis des Radio- und Medienkunstprojektes Horizontal Radio, das sich 1995 ebenfalls für 24 Stunden live, on-air, online, on-site entfaltete. Es waren mehr als 20 Radiostationen involviert, sowie ca. 200 Künstlerinnen und Künstler an 25 Netzwerkknoten, 7 Internetserver, ein Audioserver sowie viele Telefone, Faxmaschinen, Kabelverbindungen und Unmengen Kaffee. Horizontal Radio bezog sich ausdrücklich auf die Pionierzeit der Telekommunikationskunst, indem es zum Beispiel die Zeitstruktur von Die Welt in 24 Stunden aufnahm und ebenfalls vom Foyer des ORF-Landesstudios Oberösterreich aus ein weltweites Netz knüpfte.
Anders.
Horizontal Radio.
X-Zero.
Live.
Horizontal Radio war die unmittelbare Weiterentwicklung von vorausgegangenen telematischen Projekten der 1990er Jahre, wie zum Beispiel Chip Radio 1992, Real Time 1993 oder State of Transition 1994.
Bei den Projekten, nicht, wenn man mit Chip Radio und so weiter anfängt, wo man dann diese Roboter und diese Apparate gebaut haben, ich meine, natürlich hat es uns Spaß gemacht, Apparate zu bauen, sonst hätten wir uns die Arbeit nie angetan. Aber der Grund war ja sozusagen, damit zu experimentieren und das einfach auch einmal auf den Tisch zu bringen, was Telepräsenz eigentlich heißt. Dass man diese Grenze überschreiten konnte vom Senden von Information und Daten. Welt in 24 Stunden ist noch ausschließlich sozusagen immaterielles. Du schickst Bilder, du schickst Töne, du schickst Stimme, du schickst Texte. Und dann fängt in den 90er Jahren einfach das an mit der Telepräsenz. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wie wir das damals immer versucht haben, sozusagen durch den Raum durchzugreifen und auch physische Präsenz und physischen Impact auf der anderen Seite zu kriegen. Und das ist ja sozusagen noch einmal, war dann damals die nächste Stufe auch dessen, wie sich die telekommunikative Beziehung auch manifestieren konnte. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, dass nicht der Access die entscheidende Frage war. Das ist ein ganz wichtiger Teil gewesen damals natürlich. Ne? Aber die eigentlich, nämlich dieser wesentliche Unterschied, ne? Zwischen dem, was ist, wenn ein paar Hacker, Uni-Studenten ein Netzwerk zusammengebastelt haben und das, was die Künstler damals gemacht haben, kommt dann eben mit dem, was dort passiert. Nämlich dieses autonome Gestalten in diesem digitalen sozialen Raum oder in dem telekommunikativen Raum. Der war ja am Anfang noch gar nicht digital. Da hat es noch gepiepst und gesurrt, wie in den besten Zeiten der analogen Welt. Und ist ja dann erst sagen, sukzessive wirklich in das Digitale übergegangen. Ich glaube, deswegen war ja Horizontal Radio auch so interessant, weil sozusagen eigentlich das Auflösen der Grenzen und das Verschmelzen der beiden Welten, der analogen und digitalen Medien, das war eigentlich sozusagen jetzt eines der Hauptthemen damals nicht, von Horizontal Radio.
Alles, was an Daten, Klängen, Kompositionen, Texten, Bildern ins Netz entlassen wurde, wurde zum Material für alle anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Hören wir einen Mix aus der Horizontal Radio Doppel-CD, die der Komponist Rupert Huber aus den über 100 Stunden von Aufnahmen zusammengestellt hat. Die Grundidee war, die beiden CDs jeweils im Shuffle-Modus abzuspielen, sodass sich zufällige Verbindungen ergeben können. Horizontal Radio.
X-Zero.
Live.
Länge und Geschwindigkeit jetzt.
Collegamento col sangue. voci strappate da ogni vento, la mano traccia la sua migrazione. Nell'esclusione inventa il canto che accoglie e suona la litania di un'isola.
Negli intervalli dell'informazione ascoltiamo parole senza ritorno, parole
in cerca
senza
di un orizzonte,
ritorno, parole, parole,
dove il riflesso
parole
del bosco non squarci la terra ritorno, e dove gli uccelli formino il volo.
Horizontal radio is a live event. It confronts traditional performance forms with the possibilities of new interactive communications networks. The idea is not to stage a big show under centralized artistic production, but to network autonomous events. Using the broad range of technical resources available, interconnections are set up to create an additional common forum for activity, which will be an electronic space where the various protagonists have a chance to meet.
Das vernetzte, innovative Radiokunstprojekt Horizontal Radio, das sich 1995 im Rahmen des Ars Electronica Festivals gemeinsam mit der Ars Acoustica Gruppe der Europäischen Rundfunkunion für 24 Stunden in den Radioräumen von Kurzwelle, Mittelwelle und Ultrakurzwelle und in den digitalen Netzwerken entfaltete, war Vorläufer und Vorbild für weitere vernetzte, erweiterte Radiokunstprojekte. Einige fanden im Rahmen des Ars Electronica Festivals statt, wie Recycling the Future 1997, Sounddrifting 1999, Radiotopia 2002, Reinventing Radio 2004. In den Projekten wurden unterschiedliche Ansätze und Thematiken sowohl technologisch als auch inhaltlich verfolgt. Performances traten zunehmend in den Hintergrund. Mehr und mehr wurden vernetzte Kunstinstallationen entwickelt, die potenziell unendlich andauern konnten und sich ständig veränderten, wie bei dem Projekt Sounddrifting 1999. Sounddrifting, I Silenzi Parlano Tra Loro, verband 16 internationale Teilprojekte zu einer neuntägigen, kontinuierlichen, online, on-site, on-air Soundinstallation. Es wurden unterschiedlichste Methoden und Ansätze zur Erzeugung, Verarbeitung und Präsentation von Daten, Sounds und Bildern getestet. Hier ein Ausschnitt aus dem Livestream des in Melbourne stattfindenden Projektes That Fat Size Temple von Toy Satellite rund um den Künstler Andrew Garten. Thank you. Size Temple war eines der Teilprojekte der vernetzten Installation Sounddrifting. Die Künstlergruppe Toy Satellite verwendete für ihre Installation die generative Software Koan. Für Sounddrifting kamen verschiedenste generative Systeme und Software zur Erzeugung von Sounds und Streams zum Einsatz. So auch eine von dem Künstler Winfried Ritsch entwickelte Software, der Sounddrifter. Der Sounddrifter generierte den Audiostream und verteilte die Klänge im Raum des Mediendecks für die Linzer Projektmanifestation im OK, offenes Kulturhaus Linz. Der Sounddrifter ließ die Sounds aus den anderen beteiligten Projekten miteinander verschmelzen, voneinander abprallen oder langsam sterben. So entstand ein lebendiger Soundorganismus. Sounddrifting stellte einen neuen Schritt in der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem neuen Produktions-, Distributions- und Präsentationskontext dar. Dieser ergab sich aus der sich verändernden Medienlandschaft, deren Leitmedium der Computer war. Viele der Entscheidungsprozesse wurden von Computern, die miteinander kommunizierten, getroffen. Geplant war für die lange Nacht der Radiokunst während Sounddrifting, dass auch on-air eine Installation ohne irgendwelche performativen Elemente stattfinden sollte. Die eingeteilten Künstlerinnen-Teams sollten nur im Notfall eingreifen. Dieses Konzept ging aus heutiger Sicht nicht ganz auf, denn die Künstler und Künstlerinnen fanden es furchtbar schwer, sich nicht einzubringen. 2002 nahm das Ö1 Kunstradio mit dem Projekt Radiotopia, a Networked On-Air, Online Radio Art Project, an dem von dem Musiker und Komponisten Rupert Huber konzipierten und koordinierten Ars Electronica-Projekt Open Air, a Radiotopia, teil. Für dieses Projekt, das sich ganz nach dem Festival-Motto Unplugged mit den nicht so im Zentrum stehenden Teilen unserer Erde auseinandersetzte, baute Ö1 Kunstradio ein Online-Archiv mit Beiträgen aus aller Welt auf. Das Archiv speist eine 6-stündige lange Nacht der Radiokunst. Christian Scheib moderierte und erklärte die Situation.
Radiotopia, die lange Nacht der Radiokunst. kunstradio.at/radiotopia.
Radiotopia, die lange Nacht der Radiokunst. Live aus dem Brockenhaus in Linz begrüßt Sie Christian Scheib. Wir sind bei der Ars Electronica 2002, es ist 23.05 Uhr und heute begleiten wir Sie nicht nur bis Mitternacht, heute begleiten wir Sie durch eine außerordentliche Radionacht. Es dauert bis 5 Uhr früh. Diese 6 Stunden Österreich 1 kommen, wie gesagt, live aus dem Brockenhaus in Linz. Radiotopia ist eben ein Projekt der Ars Electronica, des Festivals der Ausgabe 2002 und in diesem Rahmen organisiert das ORF Kunstradio diese Nacht. Das Zuhörende dieser Radionacht stammt aber nicht einfach aus Linz. Mehrere Radiostationen und viele Künstler rund um den Globus sind während der 6 Stunden am Arbeiten und in unterschiedlichen Kombinationen live miteinander verbunden, auch wechselseitig zuzuschalten und zu mischen. Radiokunst aus Tokio, Lyrik aus Jerusalem, Sound Art aus Ecuador, politische Radiokunst aus Montreal, telefonische Interventionen aus Singapur. All das und natürlich noch viel, viel mehr wird sich in den kommenden Stunden mischen. Aus all dem wird sich das Programm generieren. Material dieser Radionacht stammt aus verschiedenen Quellen, auch technisch gesehen, und der Erklärbarkeit wegen seien sie grob in drei Kategorien geteilt. Einerseits simultane Livestreams von anderen Radiostationen. Da können wir hineinhören, wir werden sie auch miteinander mischen und sie zum Teil unseres Programms machen. Zweitens telefonische Interventionen und Beiträge, die wir in die Sendung schalten. Und drittens pre-recorded materials, also kleine und größere Klangbeiträge, die wir schon in den letzten Tagen aus aller Welt geschickt bekamen. Hier in Linz im Foyer des Brucknerhauses sitzen eine kleine Gruppe von Künstlern und Technikern, deren Hauptaufgabe, also die künstlerische Intervention hier in Linz, besteht aus dem Auswählen und Abmischen all dieses des zur Verfügung stehenden Materials. Bei den hier in Linz agierenden Radiokünstlern handelt es sich um Anna Fritz aus Kanada, dann Ashwell Adrian und Thomas Mulclair aus Südafrika sowie Honor Arger und Adam Hyde aus Neuseeland. Noch die Namen des Webteams, das auch am Arbeiten ist, während der kommenden Stunden Hans Groß und Jeanette Pacher sowie auch Matthias Strohmeier und Sandra Windner.
Im heutigen Kunstradio haben wir zurückgeblickt auf eine bewegte Zeit der Telekommunikationskunst und auf die Rolle, die das Kunstradio in diesen Entwicklungen spielen konnte. Die Webseite kunstradio.at ist seit 1995 online, auf Initiative von Künstlerinnen und Künstlern, vor allem Robert Adrian, der 2015 verstorben ist. Und seit 1999 feiert das Kunstradio gemeinsam mit Künstlerinnen, Kunsträumen und Radiostationen in aller Welt den Arts Birthday als ein großes vernetztes Festival online, on air und meistens auch on site. Nächstes Mal wieder am 17. Jänner. Am Mikrofon verabschiedet sich Anna Socek. Diese Sendung mitgestaltet hat Elisabeth Zimmermann. Technik Sascha Schenold. Und wir wünschen noch eine gute Nacht mit Österreich 1.
Sie hörten eine Sendung aus dem Ö1 Sommerfahrplan. Weitere akustische Reiserouten finden Sie auf oe1.orf.at/sommer.